Wem gehört die Welt, Herr Jakobs?
Jedenfalls nicht denen, von denen man immer denkt, dass sie ihnen gehört. Wir denken ja, die Welt gehört der Politik, gewählt vom Volk. Dann denken wir, es gehört Banken vielleicht, dem Kapital. Meine Überzeugung ist, dass die Welt einer quasi unsichtbaren Gruppe gehört, den Investoren, die Milliarden und Billionen in die Märkte geben und sie gewaltig verändern. Eine Gruppe, von der man sehr wenig weiß, die man kaum sieht.
Was bedeutet das? Sind das Strukturen, die sich sozusagen den Akteuren, die jetzt in Deutschland oder in anderen Ländern unterwegs sind, nicht immer präsent?
Die sind nicht präsent, weil diese Gruppierung eigentlich nicht von der Öffentlichkeit und durch die Öffentlichkeit leben, sondern sie lieben die Diskretion, weil sie sehr viel Geld anderer Leute bewegen. Das sind Kapitalsammelstellen, große Finanzfirmen, die ihr Geld bekommen von Stiftungen, von reichen Leuten, von Pensionsfonds, von Staatsfonds und die dieses Geld überall auf der Welt anlegen, um Rendite zu schöpfen. Sie leben auch davon, dass sie keine Auskunft geben über ihre Kriterien und über ihr Verhalten. Sie kommen auch kaum in Aufsichtsräten von Unternehmen beispielsweise vor. Deswegen weiß man so wenig davon.
Das bedeutet aber auch, dass sie ein Eigenleben führen, das nicht kontrollierbar ist und das gleichzeitig aber sehr viel Einfluss hat.
Einfluss ist noch ein milder Begriff. Sie haben Macht. Sie haben die wirkliche Macht im Weltwirtschaftssystem, ganz einfach, weil sie die größten Summen einsetzen. Beispielsweise die Gruppierung der Vermögensverwalter, der Asset Management Firmen, die setzen insgesamt fast 80 Billionen Dollar im Jahr ein. Das ist das verwaltete Vermögen. 80 Billionen Dollar, das ist mehr, als auf der Erde im Jahr produziert wird an Güter und Dienstleistungen. Das ist die Relation, über die wir reden. Oder ein Mensch wie Larry Fink von BlackRock, das ist die größte Verwaltungsfirma aus New York. Er hat fast 5 Billionen Dollar zur Verfügung, die er in die Märkte gibt. Zur Relation, die Ausgaben des Bundeshaushalts liegen bei 300 Milliarden Euro und das Bundesinlandsprodukt von ganz Deutschland bei 3 Billionen Euro. Also Herr Fink hat wesentlich mehr Geld zur Verfügung, als Gesamtdeutschland produziert an Wert.
Das bedeutet, wie muss man sich Fink dann vorstellen? Was kann er alles beeinflussen? Was kann er lenken mit dem Geld, das er dann auch in den Markt gibt?
Alle Chefs, großen Chefs der großen Unternehmungen sind auf Roadshows und haben regelmäßig Konferenzen mit diesen Investoren. Das sind Gespräche, bei denen kein anderer Mensch dabei ist. Wie gesagt, BlackRock ist nicht im Aufsichtsrat vertreten, mit einer Ausnahme bei Apple. Aber ansonsten ist das nicht formalisiert. Das sind informelle Gespräche. Aber in diesen Gesprächen, da müssen die Chefs der großen Konzerne, die müssen punkten. Die müssen Eindruck machen. Denn sonst gibt es kein Geld oder weniger Geld von diesen großen Vermögensverwaltungen. Und er macht seinen Einfluss auch geltend, indem er beispielsweise Brandbriefe schickt an alle großen Konzernchefs und auf bestimmte Dinge hinweist. Und es gibt einen gewissen Kriterienkatalog, den er durchgesetzt haben will bei den Unternehmungen. Dazu gehört beispielsweise, dass ein Vorstandschef nach Ende seiner Amtszeit nicht direkt in den Aufsichtsrat geht und Aufsichtsratschef wird. Im Fall Deutsche Bank hat so Larry Fink, der größte Aktionär der Deutschen Bank war, verhindert, dass Joe Ackermann nach seiner Zeit 2012 direkt dann das Kontrollgremium leitet. Das ist Einfluss, das ist Macht, die ist nicht greifbar, über die wird kaum geredet. In Ausnahmefällen, wie jetzt der Ackermann-Fall, ist das mal recherchierbar.
Das bedeutet aber auch, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, wer tatsächlich die Geschicke ihres Landes lenkt.
Nein. Das wissen die wenigsten Leute. Man weiß auch nicht, an wie vielen Konzernen eigentlich diese Firmen, diese großen Finanzfirmen beteiligt sind. Allein BlackRock ist in Deutschland über 9 Fonds an fast 11% des deutschen Aktienindex beteiligt. Das gehört ihnen. Ja? Also 11% mit neuen Fonds. Und die meisten Leute wissen das nicht.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, um das aufzudecken. An wen richtet sich das? Also ist es für jeden interessant, überhaupt mal zu wissen, was seine gesellschaftliche Realität bestimmt? Oder ist es auch ein Buch, mit dem Sie sagen, das ist mehr oder weniger auch an Leute, die in diesen Kreisen sich bewegen?
Also im Zuge der Globalisierung hat sich immer mehr Kapital bei einigen wenigen Firmen gesammelt. Und das ist eine ganz neue Machtdimension. Und diese Kapitalgesellschaften gehen anonym vor. Und dahinter stecken aber Menschen. Diese Gesellschaften setzen auch sehr stark Computerprogramme ein und Algorithmen zur Geldanlage, aber bestimmend sind Menschen. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen das einmal. Wir geben diesem Großkapital, von dem man immer als die Märkte redet, wir geben dem mal ein Gesicht. Und das sind diejenigen, die verantwortlich sind für die Investments. Und wir denken, dass dies von großem Interesse ist für die breite Bevölkerung, für Menschen, die sich für Politik und für Wirtschaft interessieren und wissen wollen, wie es eigentlich zu Börsenschwankungen, zu Investments, zu Entscheidungen kommt. Denn das ist die wahre Dimension. Wir sehen immer Vorstandschefs, die auftreten bei Pressekonferenzen. Aber dass sie eigentlich gesteuert werden von Investoren, denen sie gefallen müssen, diese Dimension haben wir nie im Blick.
Jetzt ist es ja so, dass wir auch immer denken, die Politik bestimmt irgendwie die Geschicke des Landes oder die gesellschaftliche Entwicklung. Sind die letztendlich dann vor dem Hintergrund auch nicht mehr als Akteure, die an seidenen Fäden hängen?
Politik ist langsam und Politik ist auf nationale Märkte ausgerichtet. Es gibt natürlich internationale Konferenzen und Versuche, sich zu koordinieren. Aber erst einmal ist man auf das jeweilige Land konzentriert und man hat eine sehr große Reaktionsgeschwindigkeit. Man braucht einfach eine sehr langsame Reaktionsgeschwindigkeit. Man braucht sehr lange, um zu Entscheidungen zu finden. Der Kapitalmarkt, der Finanzmarkt ist ganz anders. Da fallen Entscheidungen Nanosekundenschnelle durch Computer. Da ist eine volle Beweglichkeit gegeben. Die Beweglichkeit des Kapitals ist das A und O der Globalisierung. Und die Politik hat weder Institutionen noch Verfahren, um dieser Schnelligkeit Herr zu werden.
Droht dann nicht auch sozusagen die Spaltung, die wir jetzt schon beobachten, dass die Armen ärmer werden, die Reichen reicher, sich noch zusehends zu verschärfen?
Die Massierung des Kapitals bei großen Finanzfirmen, eine Dimension, die wir uns nie haben vorstellen können, die führt zu Konzentration. Die führt zu Konzentration im Gütermarkt, bei den Firmen, wo wenige große Firmen immer mehr Märkte beherrschen, und sie führt zu einer Konzentration von Vermögen, wo jetzt einfach das obere Prozent der Weltbevölkerung mehr als 50% des Weltfinanzvermögens hat. Das sind die zwangsläufigen Folgen. Und wie man damit umgeht, ist Sache der nationalen Regierung. Aber ich glaube, dieser Kraft des Kapitals steht im Augenblick nicht einer Kraft der Politik gegenüber.